Recht einfach. Der Verbraucher-Podcast von DTV und CH Beck.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts Recht einfach, der Verbraucher-Podcast von CH Beck und DTV. Mein Name ist Frank Lang, ich bin Programmbereichsleiter bei CH Beck und Sie kennen mich schon aus zahlreichen vorangegangenen Episoden des Podcastes. Heute habe ich mir vorgenommen, aus mehreren aktuellen Anlässen mal wieder das Thema Immobilien in den Fokus zu rücken. Und ich bin unendlich glücklich, an meiner Seite, auf der anderen Seite des Mikrofones, eine ebenso kompetente wie erfahrene Gesprächspartnerin zu Immobilienthemen zu haben, nämlich Frau Dr. Ulrike Kirchhoff, Landesvorsitzende von Haus und Grund Bayern. Herzlich willkommen, liebe Frau Kirchhoff.
Vielen Dank, Herr Lang. Freut mich, dabei zu sein.
Frau Kirchhoff hat bei CH Beck/DTV gleich zwei Rechtsberater geschrieben, nämlich einen zum Eigentumswohnungen, mittlerweile in vierter Auflage, praktische Antworten auf die wichtigen rechtlichen Fragen rund um die Eigentumswohnung und gemeinsam mit Frau Finsterlin einen Rechtsberater schon in dritter Auflage, Steuern sparen für Immobilieneigentümer. So machen sie alle Kosten und Aufwendungen richtig geltend. Wen könnte man also besser zu Immobilienthemen befragen als Sie, liebe Frau Kirchhoff?
Das freut mich zu hören.
Das war eine rhetorische Frage. Sie können eigentlich nur mit Ja antworten darauf jetzt. Insofern würde ich vorschlagen, legen wir gleich mit der kompliziertesten aller Fragen los, die ich mir notiert habe. Denn ich habe gelesen, dass das EU-Parlament eine Reform der sogenannten Gebäuderichtlinie beschlossen hat vor kurzem. Die neue Richtlinie sieht vor, dass ab 2030 alle neuen Gebäude klimaneutral sein sollen. Für Gebäude in der öffentlichen Hand soll das schon ab 2028 gelten. Und der gesamte Gebäudebestand, also alte wie neue, soll bis 2050 klimaneutral sein. Was genau bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Praxis und welche insbesondere finanziellen Konsequenzen, vor allem für die Eigentümerinnen und Eigentümer, hat dieser Plan aus der EU?
Dieser Plan hat ziemlich weitreichende Konsequenzen für unsere Eigentümer, für unsere Eigentümer, Eigentümerinnen, aber auch für Vermieter, Vermieterinnen und auch deren Mieter. Denn wenn die Klimaneutralität des Gebäudebestandes umgesetzt werden soll, bedeutet es, dass die Immobilien in den nächsten Jahren energetisch saniert werden müssen, damit sie diese Klimaneutralität überhaupt erreichen können. Im Augenblick sind die Vorschläge der Europäischen Union noch sehr offen gestaltet. Sie müssen dann in deutsches Recht umgesetzt werden. Der deutsche Gesetzgeber muss die Vorgaben entwickeln, nach denen die Immobilien bei uns saniert werden müssen. Aber es hilft nichts. Das Heizungsgesetz alleine wird nicht dazu beitragen können, dass der Gebäudebestand bis 2050 tatsächlich klimaneutral ist. Das heißt, es werden weitreichende Änderungen auf die Immobilieneigentümer und Eigentümerinnen zukommen. Das bedeutet, dass erhebliche finanzielle Mittel dafür eingesetzt werden müssen. Der Staat wird unterstützen müssen. Das wird ihm aber nicht in vollem Umfang gelingen. Das heißt, es kommt viel auf die Eigentümer zu. Damit aber natürlich auch auf die Mieterinnen und Mieter. Denn sowohl bei Neubauten werden wir Kostensteigerungen bekommen, um einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen, im Neubau. Das heißt, auch die Neubaumieten werden steigen. Im Gebäudebestand werden die Mieten über die Modernisierungsmieterhöhungen steigen müssen, weil alleine können es die Eigentümer auf keinen Fall finanzieren.
Wenn wir so auf europäischer Ebene unterwegs sind, Sie haben gesagt, der Staat muss helfen. Schauen wir nach Italien, da gibt es den sogenannten 110%-Bonus, womit sich der italienische Staat gerade ein wenig arm, aber die Eigentümerinnen und Eigentümer reich macht. Wird es sowas hier in Deutschland geben?
Das glaube ich nicht, denn die Förderungen, die wir im Augenblick haben, sie bestehen, sie sind aber nicht sehr umfangreich und sie enden immer dann, wenn die Töpfe leer sind. Das ist meistens so im dritten Quartal eines Jahres und deshalb glaube ich nicht, dass der deutsche Staat an den Fördermitteln für die Eigentümer arm wird. An anderen Fördermitteln vielleicht, aber nicht für uns.
Ja, schauen wir zurück nach Deutschland. Sie erinnern sich, seit 1. Januar 2024 gilt das in Anführungszeichen neue Gebäudeenergiegesetz. Gibt es denn in Ihrer Beratungspraxis schon erste Erfahrungen mit der Umsetzung der neuen Regeln?
Es gibt insofern erste Erfahrungen, dass wir sehr, sehr viele Fragen zu dem Thema bekommen. Sehr viele Fragen, was können wir machen, was müssen wir machen, was sollen wir machen? Wir wissen, das merken wir auch schon seit vielen Jahren, wir wissen, dass die Eigentümer durchaus bereit sind, in ihre Immobilie zu investieren, sie energetisch zu sanieren und eben auch neue Heizungstechnik einzubauen. Wenn wir uns aber die Vorschriften anschauen, die aktuell existieren, sehen wir auch, dass sehr viele Dinge im Augenblick von Eigentümern gar nicht gemacht werden können. Nehmen wir einfach die Heiztechnik. Ich weiß im Augenblick noch nicht definitiv, ob ich in den nächsten Jahren mit einer H2-Ready-Heizung arbeiten kann, also Wasserstoff einsetzen kann. Ich weiß im Augenblick nicht, ob bei mir wirklich grüne Gase in das Gasnetz eingespeist werden. Und bevor diese Entscheidungen nicht tatsächlich rechtsverbindlich getroffen worden sind, können die Eigentümer zwar etwas tun, aber nicht das, was für die Klimaneutralität, für die Energieeffizienz wirklich notwendig wäre. Das heißt, wir empfehlen unseren Eigentümern, sie sollen Sanierungsfahrpläne erstellen lassen, das heißt, die Immobilie auf Herz und Nieren prüfen lassen, schauen, was kann ich mit meiner Immobilie tun und dann eben auch die Heiztechnik im Haus überprüfen, aber tatsächlich nicht überstürzt handeln, sondern das Ganze sich vorher genau anschauen. Und die Fördermittel natürlich nicht vergessen.
Heute Morgen habe ich in der Zeitung gelesen, liebe Frau Kirchhoff, dass angeblich die Stadt Augsburg ihr Gasnetz zurückbauen möchte, um zu mehr Klimaneutralität zu kommen. Damit würde sich doch die Wahl eigentlich schon so ein bisschen einschränken, ne?
Ja, sie würde sich einschränken, aber nicht so richtig, weil was will man dann großartig machen? Sie können Wärmepumpen einbauen, aber sie können Wärmepumpen nicht in jeder Immobilie einbauen. Da müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Da wird viel drum diskutiert, aber hilft nichts. Irgendwelche Anforderungen müssen die Immobilien auf jeden Fall erfüllen. Bessere energetische Zustände brauchen wir in den Immobilien. Sie können in vielen Gegenden keine tiefen Bohrungen machen, um an Erdwärme heranzukommen. Sie können in vielen Gegenden nicht an das Tiefenwasser herankommen. Sie sind dann angewiesen auf Luftwärmepumpen. Für Wärmepumpen bestehen gerade in engen Städten oft gar keine Möglichkeiten, sie räumlich runterzubringen. Da ist natürlich das grüne Gas eine echte Alternative. Die andere Möglichkeit sind Holzpellets. Das ist nicht wirklich der Weg für die Zukunft. Der andere Weg ist halt Wasserstoff. Auch da haben wir noch ganz erhebliche Umsetzungsprobleme. Die Frage ist immer, ob das dann die Stadtwerke oder andere Energieversorger in einer Gemeinde wirklich umsetzen können. Aber mit irgendwas muss geheizt werden. Da führt halt kein Weg dran vorbei. Wir wohnen eben nicht in Sizilien oder in Griechenland auf Kreta. Es wird bei uns kalt. Das heißt, wir brauchen die Wärme und dann ist es nicht unbedingt der richtige Weg, die Gasnetze zurückzubauen. Und es führt zu immer mehr Unsicherheit bei den Eigentümern.
Also ich wäre schon reichlich enttäuscht, wenn ich mir heute eine topmoderne, klimafreundliche Gasheizung anschaffe und in 5 Jahren feststellen muss, dass mir das Gas abgedreht wird, weil das Leitungsnetz zurückgebaut wird.
Das ist richtig und genau das ist auch das Problem, Herr Lang. Im letzten Jahr diese ersten Entwürfe vom Heizungsgesetz haben bei sehr vielen Eigentümern für sehr, sehr viel Unsicherheit gesorgt. Im Augenblick die Diskussion auch in den Kommunen, was mache ich nicht, die weitergeführt wird in der Presse, die weiter angeheizt wird, auch durch immer neue Vorschläge von unserer Bundesregierung. Das führt nicht wirklich weiter, weil die Menschen nicht wissen, was sie machen sollen. Und eine solche neue Heizung liegt in einem Bereich, fünfstellig auf jeden Fall. Wir reden in der Regel nur für die Heiztechnik um 30.000 Euro. Wenn Sanierungsmaßnahmen notwendig werden, sind wir erheblich darüber. Und das ist viel Geld. Das ist viel Geld, was Sie erstmal haben müssen. Und wenn Sie dann denken, Sie investieren es heute und wie Sie eben sagen, in 5 Jahren ist es wieder hinfällig, ist das nicht unbedingt das Richtige.
Ja, das sind also im Wesentlichen die praktischen Fragen, mit denen auch Ihre Mitglieder zu Ihnen kommen in die Beratung.
Genau.
Diese Unsicherheit, die da virulent ist.
Richtig, das sind ganz viele Fragen. Keiner weiß so richtig, was er machen soll. Er möchte etwas machen, er möchte zukunftssicher sein. Er möchte auch was für die Umwelt machen, aber niemand weiß so richtig, wo geht denn im Augenblick die Reise hin? Und da würde es helfen, wenn mehr Ruhe reingebracht wird, mehr Sicherheit reingebracht wird und nicht durch immer weitere neue Ideen die Diskussion weiter angeheizt wird, sondern man braucht einfach ja Ruhe, Sicherheit und dann wird auch etwas für die Umwelt getan.
Dann tut's mir jetzt schon leid, liebe Frau Kirchhoff, dass ich unmittelbar schon wieder mit einem Thema komme, was im Moment für große Unsicherheit sorgt. Und man liest ja jeden Tag irgendwas anderes in der Zeitung. Die ganze Zeit lese ich, die Immobilienpreise fallen und sie sollen noch weiter fallen. Dann liest man, die Talsohle sei erreicht. Heute Morgen habe ich gelesen, die steigen schon wieder, die Preise. Was haben wir denn nun? Ist die Talsohle erreicht oder wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung bei den Immobilienpreisen? Vor allem in den Ballungszentren. Ich glaube, das ist ja nochmal eine andere Entwicklung als auf dem platten Land.
Das ist richtig. Wir haben also zwei gegenläufige Entwicklungen auf dem platten Land. Wie Sie es so schön ausdrücken, haben wir wirklich noch fallende Preise, gerade für ältere Bestandsimmobilien, an denen noch nicht sehr viel getan wurde. Und das ist auch eine Auswirkung dieser Unsicherheit. Was passiert mit meiner Immobilie? Wie kann ich in der Zukunft tatsächlich noch heizen? Was für Wege stehen mir offen? Aber wir haben auch diese Entwicklung in den Städten, dass gerade ältere Bestandsimmobilien an Wert verloren haben und auch noch im Augenblick weiter am Fallen sind. Diese Entwicklung wird nach meiner Auffassung aber in den nächsten Monaten, halbes Jahr, Jahr auf jeden Fall stoppen. Denn es hilft nichts, wir haben zu wenig Wohnraum. Und deshalb brauchen wir auch die Bestandsimmobilien und es wird in die Bestandsimmobilien investiert werden. Nur auch hier ist es wirklich die Frage, wie geht es denn weiter? Was sind die Anforderungen an die Immobilien? Haben wir eine Zwangssanierung durch die Europäische Union? Welche Heizungen dürfen wir in der Zukunft einbauen? Und wenn diese Fragen einigermaßen vernünftig geklärt werden und das Ganze auch so dargestellt wird, dass es bezahlbar bleibt für die Eigentümer, dann glaube ich, werden auch die Preise sich stabilisieren, mittelfristig auch wieder ansteigen, denn es betrifft insbesondere ältere, energetisch schlecht ausgestattete Immobilien und nicht die neu gebauten oder die neueren Bestandsimmobilien. Also da haben wir sehr gegenläufige Entwicklungen.
Es wurde ja zuletzt relativ lange vom Kauf älterer unsanierter Eigentumswohnungen abgeraten wegen der Unsicherheit über mögliche Sanierungspflichten. Der Rat gilt also jetzt nur noch bedingt im Moment.
Also der Kauf älterer unsanierter Immobilien ist immer ein, in Anführungsstrichen, Risiko, ein Abenteuer. Denn wenn Sie eine ältere Immobilie kaufen, müssen Sie sanieren. Das geht bei der Energie los. Das geht aber auch weiter über ganz andere Bereiche, ob das jetzt Barrierefreiheit ist, ob es überhaupt der Bauzustand von einer solchen Immobilie ist. Und bei diesen Sanierungsmaßnahmen treten immer wieder Spannungen auf, Abenteuer auf, dass ein Eingriff in die Substanz eben andere Eingriffe nach sich zieht, dass man sehr viel mehr machen muss, als man es ursprünglich geplant hat. Ich würde nicht von einem Kauf älterer, unsanierter Immobilien abraten. Das kann ein sehr guter Weg sein, weil gerade diese Immobilien auch spannende Zuschnitte haben und man sehr viel aus diesen Immobilien machen kann. Aber man benötigt das richtige Kleingeld dafür. Man braucht viel Unterstützung. Man sollte vielleicht auch handwerklich etwas begabt sein, sodass man selber einiges machen kann. Und dann ist auch eine unsanierte, ältere Bestandsimmobilie auf jeden Fall ein lohnendes Objekt.
Sie haben bei Wohnungseigentumsanlagen natürlich das Sonderproblem, dass man immer gucken muss, wenn man eine ältere Einheit kauft, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft an sich solvent genug ist, um mögliche Sanierungen zu stemmen. Und man hat doch auch immer das Risiko, dass einzelne Eigentümerinnen und Eigentümer nicht solvent genug sind, um sich dann an größeren Maßnahmen zu beteiligen, oder nicht?
Wenn ich das auf eine Eigentumswohnanlage fokussiere, dann ist es durchaus richtig. Dann sollte ich mir auf jeden Fall anschauen, wie viel Geld ist in den Eigentümergemeinschaften vorhanden, wie hoch ist die Instandhaltungsrücklage, reicht dieses Geld aus, um die Immobilie auch in der Zukunft gerade energetisch zu sanieren? Denn da habe ich auch nicht mehr die eigenen oder die direkten Einflussmöglichkeiten, bin auch immer auf die Beschlüsse der Gemeinschaft angewiesen, da mag man Ansprüche haben oder auch nicht. Aber es muss ja in der Gemeinschaft entschieden werden. Man muss mit der Gemeinschaft auch in der Zukunft zusammenleben. In einer Eigentümergemeinschaft, gerade in einer großen, ist das durchaus komplizierter. Aber hier sollte man sich vorher gut informieren über die Finanzmittel, vielleicht auch ein bisschen Protokolle anschauen. Wie ist das Zusammenspiel in der Gemeinschaft? Gab es viele Streitigkeiten? Wir hatten gerade einen Fall, da klagen zwei Parteien munter gegeneinander immer wieder und das seit sehr vielen Jahren. Da ist es die Frage, ob man in eine solche Gemeinschaft tatsächlich sich einkaufen will oder nach einer anderen Gemeinschaft schaut.
Die provokante Kernfrage, liebe Frau Kirchhoff, die ich im Zusammenhang mit Kauf und Verkauf von Immobilien immer stelle, und ich bin gespannt auf Ihre diplomatische Antwort in der Sache: Makler oder lieber kein Makler?
Lieber Herr Lang, Sie kennen mich gut. Ich finde eine sehr diplomatische Antwort, und das heißt, es kommt darauf an. Der Makler kann mir sehr viel Arbeit abnehmen. Er kann mir Immobilien vorschlagen. Er kann schon erste Immobilien sichten. Er kann mich beim Kauf dieser Immobilien auch beraten. Das ist sicherlich ein gutes Argument für den Makler. Viele Immobilien laufen auch nur über den Makler. Das heißt, ich habe gar keine andere Chance, an die Immobilie heranzukommen, als einen Makler einzuschalten und dann eben auch die Maklerprovision dafür zu zahlen. Gegen einen Makler spricht natürlich die Provision. Das heißt, wenn ich es schaffe, eine Immobilie zu finden und sie auch ohne einen Makler zu erwerben, habe ich schlichtweg Kostenvorteile. Da kommt es darauf an, wie der Markt aussieht. Gerade in München wird es sehr schwierig sein, Immobilien ohne Makler zu bekommen, vor allem gute Immobilien ohne Makler zu bekommen. In ländlichen Gebieten habe ich häufiger das Glück, weil in ländlichen Gebieten viel mehr Eigentümer versuchen, auch erstmal auf eigene Faust die Immobilie zu verkaufen.
Wir hatten es schon kurz angerissen. Wenn ich eine Eigentumswohnung in einer Wohnungseigentumsanlage kaufe, welche Unterlagen sollte ich mir unbedingt anschauen, um nicht in die skizzierte Kostenfalle, in andere Risiken reinzulaufen? Aus Ihrer Sicht, was ist absolut nötig, was ich mir vorher anschauen muss? Auch wenn ich mich schon längst in die Immobilie verliebt habe, in die Eigentumswohnung, beim ersten Anschauen, da wird man ja oft als etwas blind, aber man sollte, glaube ich, sich bestimmte Dinge auf jeden Fall etwas vertieft ansehen, um die Risiken auch einschätzen zu können der Wohnung.
Das ist das große Problem. Viele Leute werden blind, wenn sie eine schöne Immobilie sehen. Aber man muss sich sehr gut schlau machen. Man braucht auf jeden Fall die Teilungserklärung. Man sollte sich auf jeden Fall Protokolle von Eigentümerversammlungen zeigen lassen. Man sollte auf jeden Fall hinterfragen, wie viel Geld in der Instandhaltungsrücklage steckt. Man sollte die Immobilie auch mal begehen. Man sollte mal dorthin gehen und einfach schauen, wie sieht es denn aus? Wie gepflegt ist das Ganze? Wie saniert sieht es denn aus? Das kann man nicht alles auf den ersten Blick erkennen, aber man sieht, ob die Immobilie ordentlich erscheint, ob irgendwelche Probleme auftauchen, ob irgendwelche Mängel schon an der Immobilie von außen ersichtlich sind. Und vor allem, ich sag's nochmal, die Teilungserklärung ist ganz, ganz entscheidend, weil in dieser Teilungserklärung alles drinsteht, was man im Grunde braucht. Man sollte die Beschlusssammlung sich anschauen, weil dort sehr viele Beschlüsse der Gemeinschaft enthalten sind und eingesehen werden können. Das geht da auch um finanzielle Dinge. Solche Unterlagen muss man sich anschauen, die Zeit muss man sich nehmen. Und wenn der Verkäufer einem die Zeit nicht einräumen will, dann sollte man sagen, hier ist Vorsicht geboten. Denn dann will er vielleicht auch gar nicht, dass man zu tief sich in die Interna der Gemeinschaft hineinbringt. Das ist aber wichtig, denn man ist mit der Gemeinschaft für die nächsten Jahre verbunden und verkauft die Immobilie nicht einfach wieder. Dafür steckt man zu viel Geld auch rein, Nebenkosten, die man hinterher gar nicht wieder herausbekommt.
Sind denn Verkäufer und Makler üblicherweise pikiert, wenn der potenzielle Käufer gleich mit einem Bausachverständigen zur Besichtigung auftaucht, um da mögliche Mängel im Vorfeld schon zu identifizieren?
Ja, also ich kenne es nicht anders, als dass Verkäufer und Makler pikiert sind. Profis werden das gelassen hinnehmen, weil sie genau wissen, sie würden auch mit einem Bausachverständigen hingehen. Häufig wird es nicht sehr begrüßt, aber ich würde es trotzdem raten. Das sind so Sachen, wenn man sich die Unterlagen angeschaut hat, wenn man weiß, das ist die Immobilie, die für mich wirklich in Frage kommt, muss man sie sich noch einmal neutral anschauen. Man muss mit einem Profi durchgehen, weil man selber viele Baumängel gar nicht erkennen kann.
Bleiben wir kurz beim Thema Eigentumswohnung. Derzeit im Gesetzgebungsverfahren ist ja eine wesentliche Änderung, die auch noch so ein bisschen Nachklapp der Corona-Pandemie ist, nämlich die reinen Online-Versammlungen in der Wohnungseigentümergemeinschaft. Sie werden in Berlin, wie ich erfahren habe, aus den Ausschusssitzungen sehr kontrovers diskutiert. Was ist Ihre Meinung dazu, beziehungsweise gibt es von Haus und Grund insgesamt eine einheitliche Stellungnahme zu dem Thema Online-Versammlungen?
Also wir sehen das Thema grundsätzlich kontrovers. Wir sehen die Vorteile, dass eben auch Eigentümer, Eigentümerinnen an einer solchen Versammlung teilnehmen können, die gerade nicht vor Ort sind oder die eben auch nicht so gut zu Fuß sind und das Ganze online machen möchten. Wir sehen aber eben auch die Probleme, dass ein Austausch, eine echte Diskussion über eine Online-Veranstaltung oft gar nicht so richtig möglich ist, weil man sich nicht so richtig traut, in ein Mikro, in einen Bildschirm hineinzusprechen. Und viele Eigentümerinnen und Eigentümer haben gar nicht die technischen Voraussetzungen, um an einer solchen Online-Veranstaltung teilzunehmen. Also wir sehen es gespalten. Es hat seine Vorteile, es hat seine Nachteile. Ich finde persönlich die Möglichkeit, online teilzunehmen, sehr gut. Es muss aber auch immer die Möglichkeit sein, tatsächlich vor Ort dabei zu sein, um vielleicht auch nochmal Unterlagen einzusehen, um die Diskussion anders führen zu können. Es sollten eben beide Wege offen stehen, aber keine reine Online-Veranstaltung.
Jetzt wären wir ein wenig hypothetisch, liebe Frau Kirchhoff. Nehmen wir an, ich hätte, ich hoffe, meine Ehefrau hört gerade nicht zu, ich hätte in der Pandemie ausreichend Geld eingespart, was ich jetzt investieren möchte. Steigende Mietpreise, von denen ja immer zu lesen ist, und im Moment noch sinkende Kaufpreise, sollten solche Investitionen und die Vermietung eigentlich wieder interessant machen. Richtig aus Ihrer Sicht?
Jein. Eine ganz klare Antwort, jein. Natürlich, steigende Mietpreise machen die Vermietung interessanter, weil ich einfach auch höhere Mieten erzielen kann. Auf der anderen Seite bleiben die Hindernisse einer Vermietung bestehen, und das ist das geltende Mietrecht. Viele, gerade private Eigentümer, haben ein erhebliches Problem, mit schwierigen Mietern umzugehen. Nicht mit einem normalen Mietverhältnis, wie es in 90% der Fälle besteht. Aber wenn Sie einen problematischen Mieter haben, haben Sie kaum die Möglichkeit, diesen Mieter aus der Wohnung herauszubekommen. Wenn der Mieter seine Miete nicht zahlt, laufen Vermieter immer noch sehr lange hinterher. Das betrifft nicht viele Mietfälle, aber wenn es einen Vermieter trifft, der, wie Sie zum Beispiel, lieber Herr Lang, in der Pandemie ordentlich gespart hat, sagt, ja, die steigenden Mietpreise sind attraktiv, ich kaufe jetzt eine Wohnung zum Vermieten. Sie brauchen das Geld, um ihre Investition auch zurückzahlen zu können, um ein Darlehen zurückzahlen zu können, um daraus auch eine auch kleine Rendite zu erzielen, um ihrer Ehefrau dann eine kleine Freude zu machen und sie milde zu stimmen für den Kauf dieser Wohnung. Und das kann nur bei einem normal verlaufenden Mietverhältnis gelingen, nicht wenn ein solches Mietverhältnis problematisch wird.
Naja, liebe Frau Kirchhoff, wenn ich das Ding gekauft habe, ist mein erster Schritt doch zu Ihnen in die Sonnenstraße, damit ich Mitglied werde bei Haus und Grund, und dann bekomme ich kompetente Beratung im Fall eines unbotmäßigen Mieters, oder nicht?
Die bekommen Sie auf jeden Fall, da steht Haus und Grund dafür, und das steht Haus und Grund 105 Mal in Bayern und 900 Mal in Deutschland dafür. Aber wir können eben leider auch nicht die Gesetzgebung ändern, wir können die Gerichte nicht beeinflussen. Das heißt, wenn es tatsächlich zu Mangel oder fehlenden Mietzahlungen kommt, müssen wir die ganz normalen Klagewege beschreiten. Wir müssen ganz normal nachher Räumungsklagen erheben, und das zieht sich hin, und da braucht man die finanziellen Mittel dafür.
Ich habe noch ein kontrovers diskutiertes Thema, liebe Frau Kirchhoff. Ich weiß, ich quäle Sie heute ein wenig.
Ja, das
tut mir sehr leid, aber das sind so die Fragen, die die Praxis im Moment bewegen. Es wird ja schon länger über eine Versicherungspflicht für Elementarschäden diskutiert. Wir haben es gesehen im Ahrtal. Diejenigen, die versichert waren, haben vorher ihre Prämien gezahlt und haben das Geld von der Versicherung bekommen. Diejenigen, die keine Versicherung hatten, haben das Geld im Wesentlichen aus staatlichen Fonds und anderen Hilfsfonds bekommen. Wer also eine Versicherung hatte, hat das Geld im Prinzip vorher umsonst gezahlt, weil er hätte es ja auch sonst irgendwie bekommen. Wird diese Versicherungspflicht aus Ihrer Sicht kommen? Und wenn ja, wären die Kosten auf Mieterinnen und Mieter umlegbar?
Also die Elementarschadenversicherung gehört zu den Gebäudeversicherungen, und wenn es ein vermietetes Gebäude ist, können diese Versicherungen sicherlich auf die Mieter und Mieterinnen umgelegt werden über die ganz normale Betriebskostenabrechnung. Ich weiß nicht, ob die Pflichtversicherung für die Elementarschäden kommen wird. Im Augenblick sieht es so aus, aber da gibt es immer wieder sehr, sehr spannende Wendungen. Ich weiß es definitiv nicht. Also es ist sicherlich, so wie Sie es eben geschildert haben, ein fairer Weg, gerade gegenüber den Vermietern, Vermieterinnen, Eigentümern, Eigentümerinnen, die ihre Versicherung haben, die Versicherungsbeiträge zahlen. Mich lässt eine solche Situation wie im Ahrtal, wie bei ganz anderen Hochwasserereignissen, gerade auch hier in Bayern, immer sehr ratlos zurück. Weil die Politik erzählt uns schon seit Jahr und Tag, ich habe hier in Bayern angefangen, da war das mit eines meiner ersten Themen, wir werden in der Zukunft keine Hochwasserschäden mehr für solche Immobilien zahlen, die sich hätten gegen Elementarschäden versichern können. kaum ist das nächste Hochwasser da, am besten in Verbindung mit einer Wahl, werden diese Schäden wieder bezahlt. Ich finde es toll. Ich finde es toll für all diejenigen, die keine Versicherung haben, die sehr hohe Schäden haben. Aber da wäre schon die Überlegung, dass man eben dazu beiträgt, dass der Hochwasserschutz sehr viel besser ausfallen wird, verstärkt wird in den Kommunen und dass man die Versicherungen unter Umständen insofern unterstützt, dass sie günstigere Tarife anbieten können in allen Bereichen und dann eben tatsächlich sich überlegt, wer versichert ist, bekommt Geld, wer nicht versichert ist, schaut dumm raus.
Also im Prinzip eine Versicherungspflicht wäre aus Ihrer Sicht ein kleiner Schritt auf dem Weg zu etwas mehr Gerechtigkeit in der Sache.
Ja, und trotzdem, wir sind gegen immer weitere Pflichten für Hauseigentümer. Wir haben schon so viele Pflichten, dass wir die nicht noch dazu brauchen.
Ja, jetzt habe ich noch ein kontroverses Thema, was vor kurzem aufgekommen ist. Wenn ich mich recht entsinne, aus einer Initiative einer bayerischen Hochschule. Denn man versucht, ältere Mieterinnen und Mieterinnen aus ihren vermeintlich zu großen Wohnungen heraus zu komplimentieren, in kleinere Einheiten, um die größeren, vermeintlich größeren Flächen an Familien mit höheren Flächenbedarf zu vergeben. Was halten Sie von dieser Idee?
Da halte ich überhaupt nichts davon. Diese Immobilien sind seit Jahr und Tag im Eigentum der Eigentümer, Eigentümerinnen. Diese Immobilien sind erspart worden, erarbeitet worden über viele Jahre von diesen Eigentümerinnen und Eigentümern. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, ich als Uni oder ich als Stadt finde, dass eine solche Immobilie zu groß für dich ist. Wenn ich es mir leisten kann, eine große Immobilie zu bewohnen, sie zu unterhalten, dann sollte ich das auch tun können. Genauso wie ich auch bereit sein kann, in ein kleines Haus zu ziehen und nur ein kleines Haus zu bewohnen. Diese Entscheidung sollte jeder selbst treffen. Wenn man diesen Eigentümerinnen und Eigentümern Angebote macht, sagt, hier gibt es wunderbare, altengerechte Wohnungen. Hier gibt es Angebote, die ihr gerade, wenn ihr älter seid, wunderbar nutzen könnt. Und dann ziehen diese Eigentümerinnen und Eigentümer freiwillig in andere Wohneinheiten, verkaufen ihre Immobilien an Familien, ist das wunderbar. Aber wir kommen in die Richtung einer staatlichen Reglementierung des Wohnraums. Das betrifft jetzt ältere Eigentümerinnen, Eigentümer. Das betrifft jetzt ältere Mieterinnen und Mieter. Aber irgendwann heißt es, naja, du als Einzelperson brauchst eben nur noch 30 Quadratmeter. Und als Zwei-Personen-Haushalt darf man eben 50 Quadratmeter haben und so weiter. Und das kann es nicht sein.
Das war schon die Antwort im Prinzip auf meine nächste Frage, nämlich ob wir mit der Idee einen Schritt hin zu einer staatlichen Mangelverwaltung machen, denn wir laufen ja rein in einen Mangel an Wohnraum, der unter anderem auch durch staatliche Politik und ausbleibende Maßnahmen verursacht ist. Und genau diese Flächenverwaltung, da wären wir ja bei der Mangelverwaltung, nicht wahr?
Da sind wir genau bei der Mangelverwaltung. Und seit Jahr und Tag arbeiten wir immer wieder darauf hin und sagen, wir können mehr Wohnraum schaffen. Wir können mehr Wohnraum schaffen, indem zum Beispiel auf Bestandsgebäude aufgestockt wird, indem es leichter wird, Gewerbeimmobilien, die nur mit einem Stock versehen wird, indem diese Gewerbeimmobilien aufgestockt werden. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch ohne den immer wieder herangezogenen Flächenverbrauch nochmal zu strapazieren. Es können auch wieder Anreize geschaffen werden, dass auch private Eigentümer neu bauen. Private Eigentümer sich engagieren in Neubaugebieten, in Bestandsgebieten, dass sie ihre Immobilien vergrößern. Aber es müssen eben die richtigen Anreize gesetzt werden. Das sind sicherlich finanzielle Anreize. Das sind aber sicherlich auch Anreize, die dazu beitragen, dass das Bauen wieder einfacher wird, dass überzogene Standards abgebaut werden und dass vielleicht auch das Mietrecht in der einen oder anderen Weise etwas vereinfacht wird.
Ja, liebe Frau Kirchhoff, kommen wir weg von den kontroversen Themen. Ich habe doch noch eine Frage zum Schluss, die vielleicht so ein bisschen dem Luxusproblem hier in München auch geschuldet ist. Wenn man hier durch die Straßen geht, haben wir mittlerweile einen gigantischen Leerstand bei Ladenlokalen und auch die Preise für Büroräume sind ja doch weitgehend im freien Fall gewesen die letzten Monate, / Jahre, wodurch auch große Flächen frei werden. Ist dann zu erwarten aus Ihrer Sicht, dass diese Flächen, die im Moment leer stehen und auch nicht vermietet werden können, möglicherweise zurückgebaut werden, zu Wohnraum umgebaut werden oder Ähnliches, sodass der Mangel an Wohnraum dadurch ausgeglichen wird, dass wieder Büros umgewidmet werden, dass Ladenlokale umgebaut werden in Wohnungen oder Ähnliches?
Das wäre unser großer Wunsch. Da stehen eine ganze Menge rechtliche Hindernisse dazwischen. Und diese rechtlichen Hindernisse können wir halt nicht abbauen. Die kann aber ja der Staat abbauen, das kann die Politik sein. Sicherlich bestehen auch eine ganze Menge Hindernisse in Kommunen. Da gibt es Wege, man muss nur bereit sein, diese Wege zu gehen, und man muss auch flexibel genug sein, diese Wege zu gehen. Und dann können eben gerade auch Büroimmobilien umgebaut werden in Wohnraum. Diese Möglichkeiten müssen geschaffen werden. Es gibt erste Beispiele, aber einfach viel zu wenig. Und ich glaube, dass in der Zukunft gerade auch durch vermehrtes Homeoffice immer mehr gewerbliche Immobilien freistehen werden, sodass man da auf jeden Fall eine Lösung finden muss. Denn ansonsten kriegen wir gerade in den Ballungsräumen ein immer größeres Problem mit Wohnraum. Und das können wir alle nicht wollen.
Ja, ich würde vorschlagen, das ist ein schönes, vorweggenommenes Schlusswort. Das lassen wir einfach mal so stehen als Appell auch an die Politik, da viel flexibler zu sein, diese Entwicklungen aufzunehmen und in die richtigen Kanäle zu bringen, um weiteren Wohnraum zu schaffen. Zum Schluss unserer Podcast haben wir immer eine kleine Zusammenfassung dessen, was wir so gesagt haben und besprochen haben, nämlich die Frage, was sind aus Ihrer Sicht, liebe Frau Kirchhoff, derzeit die 5 Top-Tipps für Eigentümerinnen und Eigentümer von Immobilien? Ich vermute Tipp 1, abwarten und Ruhe bewahren.
Das steht genau bei mir auf der Liste als mein erster Tipp, Ruhe bewahren. Egal was ist, ob Preise fallen oder steigen, ob diskutiert wird um Sanierungspflichten oder nicht, Ruhe bewahren. Vor allem nicht jetzt aus Panik heraus Immobilien zu verkaufen oder irgendwelche Heiztechniken einzubauen, von denen man denkt, sie wären für die Zukunft gut. Ruhe bewahren. Und dann die eigene Immobilie anschauen, prüfen, einen Sanierungsfahrplan, ein Sanierungskonzept erstellen, um einfach zu wissen, womit gehe ich in der Zukunft um. Und wenn ich dann feststelle, dass ich modernisieren will und muss, dann sollte ich auch wirklich mit Verstand rangehen, mit einem Sachverständigen an meiner Seite, mit ausreichenden finanziellen Mitteln und vielleicht auch mit der einen oder anderen guten Idee, um meine Immobilie wirklich zukunftssicher zu gestalten. Und da meine ich jetzt nicht nur die energetischen Elemente, sondern gerade auch altersgerechtes Wohnen und Ähnliches. Und klar ist auch, Immobilien werden auch in der Zukunft werthaltig bleiben. Wenn es nicht die Immobilie als solches ist, das hatten wir auch schon in der Vergangenheit, dann bleibt mir auf jeden Fall mein Grundstück erhalten. Und damit komme ich zu meinem üblichen Spruch, wenn ich um das Grundstück mir Gedanken mache, die auch gerade für die Käufer immer wieder wichtig ist. Wenn ich kaufe, ist die Lage das ganz entscheidende Element. Ob es die ruhige Lage ist, ob es eine Anbindung an irgendwelche Infrastruktureinrichtungen ist. Die Lage ist für mich auf jeden Fall das Element, was meine Immobilie auch in der Zukunft werthaltig bleiben lässt.
Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Kirchhoff, dass Sie auch jeder noch so provokanten Frage eine ausführliche Antwort haben angedeihen lassen. Ich habe versucht, Sie ein wenig aus dem Gleichgewicht zu bringen, aber Sie sind standhaft geblieben. Zum Schluss darf ich wie immer einen kleinen Werbeblock für Ihre beiden Bücher einfügen, nämlich einmal das Buch zur Eigentumswohnung, hatte ich schon gesagt, 4. Auflage, und zum zweiten Steuern sparen für Immobilieneigentümer in der 3. Auflage. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie bekommen das Buch in jeder Online-Buchhandlung. Sie bekommen beide aber genauso gut in der Buchhandlung um die Ecke. Und meine Empfehlung wie immer, gehen Sie zu Ihrem Buchhändler, zu Ihrer Buchhändlerin des Vertrauens an der nächsten Straßenecke. Kaufen Sie dort. Sie kriegen es innerhalb von 24 Stunden geliefert. Und Sie haben die Gewähr, dass diese nette kleine Buchhandlung auch in den nächsten Jahren noch genau dort ist, wo sie ist und nicht, wie wir besprochen hatten, Leerstand haben, der dann anderweitig zurückgebaut werden muss. Wie immer danke ich auch im Hintergrund Matthias Plätz von Media Carrots, der uns zuverlässig durch die Technik begleitet hat. Liebe Frau Kirchhoff, herzlichen Dank.
Sehr gerne, lieber Herr Lang, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Das war Recht einfach. Der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.